Chefgespräche mit Dr. Daniel Kubica.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Chefgespräche. Mein Name ist Dr. Daniel Kubica. Ich bin Unternehmer und Steuerberater. Ich lade dich ein in die Chefetage Deutschlands. Zu Gesprächen mit den Menschen, die Verantwortung tragen, Unternehmen führen und den Mittelstand bewegen. In jeder Folge spreche ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern, von jungen Wachstumsfirmen bis zum etablierten Marktführer. Wir reden über echte Erfolgswege, persönliche Entscheidungen, unternehmerische Verantwortung und die Geschichten hinter dem Wachstum. Kein Marketinggeschwätz, keine Beraterakquise, sondern Klartext von Chef zu Chef. Chefgespräche ist dein Podcast für Führung, Wachstum und strategischen Weitblick. Wir veröffentlichen jeden Dienstag eine Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Dr. Daniel Kubica und das sind Chefgespräche. Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Herr Professor Dr. Hermann Bübecker. Herr Bübecker ist das bekannte Gesicht des Unternehmens und der Marke Lamberts. Als Träger des Bundesverdienstkreuzes ist er vielfältig und sozial engagiert. Zudem vertritt er das Unternehmen jedes Jahr auf der internationalen Süßwarenmesse und ist Gastgeber der legendären Lamberts Monday Night. Herr Bübecker, schön, dass Sie da sind.
Freue mich auch. Guten Tag.
Fangen wir gerne wie immer ganz vorne an. Wie war denn Ihr Start in die Selbstständigkeit?
Ja, der war bei mir vielleicht etwas erleichtert, insofern, als ich in ein Unternehmen eingestiegen bin, das 1688 gegründet wurde und eine der ältesten deutschen Marken darstellt. Ich kam aber gerade in einer Zeit, in der das Unternehmen sozusagen in einer, kann schon sagen, Existenzkrise war. Inhaber war meine Mutter, mein Onkel und meine Tante. Es war eine Personengesellschaft, Familiengesellschaft. Alle hafteten auch mit ihrem Privatvermögen. Und dem Unternehmen ging es damals, das war so Mitte der 70er Jahre, insofern etwas schwierig, weil Lamberts aus dem Fachhandel kam, saisonal ausgerichtet war und Premium Hersteller war, der Handel sich veränderte, die neuen Formen des Lebensmittelhandels bildeten sich heraus und wir waren mit dem einen Produkt an einem Standort in Aachen, einem saisonalen Produkt, das eben primär in den Fachhandel ging, etwas im Hintertreffen und da waren wir sozusagen in einer existenziellen Krise und da kam ich im Grunde gerade vom Studium Betriebswirtschaft promoviert und musste anfangen, denn wenn ich nicht angefangen hätte zu dieser Zeit, wäre das Unternehmen verkauft worden. Insofern bin ich eigentlich etwas ins kalte Wasser hineingesprungen.
Wie alt waren Sie damals, als Sie das Unternehmen übernommen haben? Sie waren noch jung, oder?
Ja, ich war 26, habe auch nicht das ganze Unternehmen übernommen, habe dann nach einigen Monaten einen Anteil von meiner Mutter bekommen, die froh war, dass sie ihn los war, weil er hoch verschuldet war und bin dann aber sozusagen Mitgesellschafter geworden und bin dann im Laufe der Jahre dann auch Geschäftsführer geworden und später, als mein Onkel und meine Tante dann verstarben, bin ich dann sozusagen Alleingesellschafter geworden.
Wie ging es denn aus dieser Krise mit dem Unternehmen weiter? Wie haben Sie es denn geschafft, dass Sie das Unternehmen wieder gut aufgestellt haben?
Ja, das war in der Tat die kardinale Frage. Wie kann man alles ändern, dass es trotzdem so bleibt, wie es ist? Das heißt, dass man das Unternehmen am Markt halten kann mit seiner Tradition, seiner Qualität, seinem guten Ruf. Als alte Marke, die für eine regionale Herkunft wie Aachener Printen stand und steht heute auch noch. Wie kann man das in die neue Zeit hineinbringen? Und das war in der Tat eine Mammutaufgabe. Ich erinnere mich noch meinen ersten Besuch bei Leckerland. Da sagte der Einkäufer zu mir, das ist ja schön, dass mal jemand von Lamberts kommt. Wir denken schon, irgendwann stirbt die Frau Kommerzienrat und damit der letzte Kunde. Was er mir sagen wollte, ist, ihr habt eine alte und verstaubte Marke und euch wird es wahrscheinlich bald nicht mehr geben, es sei denn, ihr ändert euch. Und das war im Grunde auch meine Aufgabe, das Unternehmen völlig neu aufzustellen. Das heißt also nicht nur printen, sondern neue Produkte. Heute machen wir, ich sag mal, zwischendurch mehr Biogebäck als Aachener Printen. Aber das war im Grunde die Aufgabe, von diesen Printen alleine wegzukommen, das Sortiment zu vergrößern und auch ein Corporate Design zu entwickeln, eine Eigenständigkeit, überhaupt in einer Produktgruppe eine gewisse Stellung einzunehmen und die großen Ketten des Lebensmittelhandels für sich zu gewinnen. Wir produzieren heute für den ganzen Fachhandel. Das ist aber vielleicht ein Tag im ganzen Jahr. Alle übrigen Tage produzieren wir für den Lebensmittelhandel. Ich will an dem Beispiel nur sagen, wie sich die Welt verändert hat. Heute bestimmen die großen Ketten des Lebensmittelhandels das Geschäft. Und insofern war es für uns damals existenziell wichtig. Und dann bin ich selber zu den großen Ketten gefahren und habe gefragt, was müssen wir machen, dass wir bei euch vertreten sein können. Wir mussten im Grunde investieren in die Produktion, ins Marketing, in viele Sachen. Wir mussten im Grunde das Unternehmen vom Fachhandel total umstellen auf den Lebensmittelhandel. Und das war eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, auch für die Sortimente. Man musste sich breiter aufstellen. Wir waren erst nur Richtung westdeutsche Lebkuchen. Und dann sind wir auch auf Süddeutsche und dann sind wir noch in eine andere Richtung gegangen, haben wir Jahresartikel entwickelt. Das heißt, wir haben permanent am Sortiment gearbeitet, am Auftritt, an allem, um überhaupt eine Chance zu haben, uns weiterhin im Markt behaupten zu dürfen.
Wie war das denn früher, wenn ich heute schon mal zu meiner Bank gehe und sage, ich würde gerne ein weiteres Unternehmen dazu kaufen? Das sind immer sehr anstrengende und lange Gespräche, bis man der Bank mal ein bisschen Geld entlocken kann. War das denn zu der damaligen Zeit auch so oder waren da die Banken zumindest ein bisschen risikofreudiger?
Ihre Frage ist wirklich spannend. Genau das war immer wieder die Schicksalsfrage. Vor allen Dingen, wenn es einem Unternehmen schlecht geht, wie uns damals, es wurden schon Verkaufsgespräche geführt. Auf der anderen Seite muss man aber investieren, um in neue Produktfelder einzusteigen, weil man bisher nur in den Printen aktiv war. Wir wollten dann auch Dominosteine und gefüllte Herzen und andere. Erstmal nur Weihnachtsprodukte, wir sind dann später in die Jahresprodukte eingestiegen. Wir mussten wir investieren und das waren in der Tat keine einfachen Gespräche, wenn man keine guten Ergebnisse hat, zum Handel zu gehen, Produkte zu verkaufen, aber dann auch zu wissen, dass man sie herstellen kann, dass man die Investitionen bewerkstelligen kann. Das waren schwere Gespräche mit den Banken, das war damals schon. Und solche ähnlichen Gespräche hatte ich auch, als ich dann Lamberts wieder auf die Füße gestellt hatte, aber andere Unternehmen kaufen wollte, wie zum Beispiel die Firma Weiß, die vor einigen Wochen Weißlebkuchen 100. Jubiläum gefeiert hat. Das ist die größte Marke in der Herbst-Weihnachtszeit, also sogar größer als Lamberts mit kann man sagen, gefüllten Lebkuchenherzen, Herzensterne-Brezeln und solchen Produkten. Und als ich die kaufen wollte und mir der alte Inhaber seinen Preis vorlegte, da wusste ich, dass das heißt für die nächsten 10 Jahre wieder Schulden abarbeiten und erstmal eine Bank finden, die einem so viel Geld gibt, denn da gab es dann natürlich auch internationale Konzerne, die bereit waren, strategische Preise zu zahlen. Und das war mir vorher schon mal passiert, als ich meinen Mitwettbewerber aus Aachen, eine Firma Klinkers, kaufen wollte. Da gab es auch einen strategischen Investor. Das war damals Südzucker mit Schöller zusammen. Südzucker hatte 51% an Schöller und Schöller hatte dann im Grunde mir sozusagen das Unternehmen in der Nachbarschaft vor der Nase weggekauft. Das heißt also, wenn es gute Unternehmen sind, muss man strategische Preise bezahlen. Das heißt sehr viel Geld. Das heißt, wenn man niemanden hat, der im Hintergrund steht und einem das gibt, dass man viele Jahre dann wieder strampeln muss. Und das war damals meine Aufgabe. Und damals hatte man mir angeboten, vielleicht dann in den Südzuckerkonzern sozusagen mit einzusteigen und damit die ganzen Schulden sozusagen loszulassen. Aber da bin ich dann nicht drauf eingestiegen, weil ich einfach als selbstständiger Unternehmer weiterarbeiten wollte. Und genau das ist die Problematik, was in Ihrer Frage steckt. Wenn man selbstständig sein will, dann geht man immer wieder ins Risiko und dann weiß man, dass man viele Jahre kämpfen muss, um dann die Investitionen oder wie in dem anderen Fall Firmenkäufe auch wieder refinanzieren zu können.
Das ist schon eine schwierige Entscheidung. Das gehört auch sehr viel Mut dazu. Also wir bekommen auch schon mal Angebote bei uns in der Steuerberaterbranche. Sind wir sehr viel Private Equity unterwegs, die halt auch recht gute strategische Preise zahlen. Aber es ist dann halt nicht mehr das eigene Unternehmen. Und das ist schon ein hoher Preis, den man dann zahlt, wenn man an seinem Unternehmen hängt oder an den Mitarbeitern.
Ja, das ist genau die Schlüsselfrage. Mir wurde die Frage gestellt, wollen Sie Deutschlands Lebkuchenkönig werden und brauchen gleichzeitig aber keine Schulden mehr zurückzuzahlen, weil sie sozusagen jemanden im Boot haben, der sehr viel Geld verdient über anderes Geschäft, nämlich Zucker zum Beispiel, Südzucker als größter Zuckerhersteller in Europa. Das war natürlich schon eine ein liebenswürdiges Angebot, alle Schulden loszuwerden und gleichzeitig einen größeren Verbund führen zu können, weil Südzucker hatte eben auch Schöller, hatte auch Heberlein Metzger und die Firma Kinkartz. Das war dann im Grunde genommen schon eine Zusammenkunft von Unternehmen, die sehr attraktiv waren. Und dann zu sagen, nein, ich möchte selbstständig und im Wettbewerb bleiben, das ist schon eine Herausforderung. Das überlegt man sich lange, vor allen Dingen, wenn man einen Gegner hat oder einen Wettbewerber, muss ich hier sagen, der sehr viel größer, sehr viel bedeutender, über sehr viel mehr Geld verfügt als man selbst. Aber in dem Fall, muss ich sagen, ist es dann gut geendet. Denn kurz vor dem Jahr 2000 sagten die dann, wir machen Shareholder Value, entweder Sie verkaufen alles, was Sie haben an uns oder wir verkaufen alles, was wir haben an Sie. Und dann habe ich gesagt, das Erste kommt nach wie vor nicht in Frage. Dann haben die gesagt, gut, dann machen wir das Zweite, was dann wieder zur Folge hatte, dass ich dann diese Unternehmen alle im Jahr 2000 dann übernehmen konnte. Dann aber wieder mich ein bisschen in die Uhr gehängt habe, weil ich wieder weitere Unternehmen außer dieser Firma Weiß kaufen durfte. Was natürlich heute zur Folge hat, dass wir Unternehmen in unserer Unternehmensgruppe haben, ja vielleicht die ältesten deutschen Marken, die es überhaupt gibt. In der Summe sind die Firmen, die zu uns gehören, über 1200 Jahre alt. Lamberts ist mit 1688 nicht mal die älteste Marke. Heberlein Metzger geht bis ins 14. Jahrhundert zurück. Weiß, sagte ich gerade, hat 100 Jahre gefeiert. Es ist auch schön, diese alten Firmen, diese alten Traditionen im Unternehmen haben zu können. Wir haben dann ja auch noch den Dresdner Stollen übernehmen können mit der Firma Dr. Quent, der größte Hersteller von Dresdner Stollen, sodass wir heute Dresdner Stollen, Nürnberger Lebkuchen und Aachener Printen, also die drei schönen geschützten geografischen Herkunftsbezeichnungen unter einem Dach haben. Die EU sagt immer, das sind die größten Values, die wir haben. So wie Champagner zum Beispiel, die auch in den europäischen Verträgen geschützt werden, weil die eben doch einen sehr starken Ursprung haben in Deutschland. Das ist natürlich auch der Grund, warum, wenn es Geschenke gibt von Politikern oder Kanzlern oder Staatspräsidenten an amerikanische Präsidenten oder andere, dass man dann immer gerne unsere Produkte nimmt aus Aachen oder Nürnberg, weil das ist deutsche Tradition, das ist deutsche Herkunft, das gibt's in anderen Ländern nicht. Tafel Schokolade und schöne Pralinen gibt's in vielen Ländern auch. Und insofern sind wir am Ende dieser Entwicklung doch ganz stolz, dass es uns gelungen ist, aus den Krypten heute ein größeres Unternehmen mit vielen dazugehörigen, auch regionalen Marken und Unternehmen zu machen. Und wir es auch geschafft haben, ja fast die Hälfte unseres Umsatzes mit Ganzjahresprodukten zu gestalten, sodass wir heute im Grunde breit aufgestellt sind mit schönen saisonalen, aber auch mit Ganzjahresprodukten, mit Pralinenprodukten, auch mit Bioprodukten, sodass wir heute eben eine ganz anderes Standing haben, als wir damals hatten, als wir mit unseren Aachener Printen alleine, die sozusagen dann noch vom Fachhandel zum Lebensmittelhandel wechseln mussten, sind wir heute in einer etwas anderen Voraussetzung.
Wir hatten diese Woche Partnertreffen mit unseren Geschäftsführern und haben in der Tat auch Lebkuchen verschenkt in einer schönen goldenen Box, schöne Schleife rum. Es ist sehr gut angekommen, also es ist wirklich ein tolles Geschenk, kann man ganz gut machen.
Ja, wir sind ja auch Hoflieferant, da steht dann auf diesen alten Dosen und Truhen, steht dann bei Heberlein Metzger bei uns, steht dann der Hoflieferant des Königs von Bayern oder von Österreich, und bei Lamberts im Westen steht hier Hoflieferant der Belgier oder der Niederländer oder von Preußen. Wir haben ja noch die alten Urkunden. Das heißt, wir haben im Grunde nur versucht, diese alten Traditionen auch in die heutige Zeit zu bringen. Und das ist natürlich schon eine spannende Aufgabe, über so einen langen Zeitraum solche Unternehmen weiterzuführen und sie auch markt- und verbrauchergerecht zu gestalten, so dass sie auch dem Zeitgeist entsprechen und nicht so, wie wir mal gefährdet waren, sozusagen in Schönheit zu sterben.
Vielleicht kann man das Ganze auch ein bisschen in den Zahlen einordnen. Wie war denn so die Mitarbeiterentwicklung über die ganzen Jahrzehnte?
Naja, ich weiß nicht, wir haben vielleicht mit 70, 80 mal angefangen und heute sind wir bei 4.000, weil wir 7 Werke haben. Wir haben auch noch ein Werk in Polen. Und auch noch außer Aachen, Nürnberg und Dresden auch noch produzieren wir in zwei anderen Standorten in Deutschland. Wir sind also breit aufgestellt und haben ca. 700 Millionen Umsatz und sind sehr engagiert mit unseren Mitarbeitern jedes Jahr zu schauen, uns in der Produktion und in der Qualität und in allem weiterzuentwickeln. Und die Mannschaft, wir haben viele Mitarbeiter, die 30, 40 Jahre hier sind. Ich glaube sogar welche, die mit mir noch angefangen haben, die noch dabei sind und so weiter. Also wir haben im Grunde all das, was so ein Familienunternehmen auch auszeichnet. Wir schauen nicht nur auf Menge und Ergebnis oder 150.000 Tonnen oder was wir herstellen, sondern wir schauen einfach auch auf die Mitarbeiter, die Qualitäten. Und vor allen Dingen denken wir langfristig. Wir denken nicht ans nächste Ergebnis. Wir sind nicht Private Equity gesteuert, sondern wir gehören wirklich noch auch zu den braven Unternehmen, die in Deutschland noch ihre Steuern bezahlen, was uns im Moment ja gar nicht honoriert wird. Der Mittelstand wird mehr oder weniger in die Ecke gedrängt und man macht es uns immer schwerer, hier noch zu produzieren. Und das finde ich sehr schade, denn der Mittelstand, der auch die meisten Beschäftigten trägt, hat immer schwerere Standortbedingungen. Wir, wenn man mal vergleicht, in der Spitzengruppe der Länder in Europa stand Deutschland mal als Produktionsstandort, wenn es geht um Mitarbeiter, um Steuern, um Energiekosten und so weiter. Bürokratie standen wir mal an dritter oder vierter Stelle, sind wir jetzt auch noch, aber von hinten. Damals waren wir produzieren heute mit unserem Werk in Polen besser als mit unserem Werk in Deutschland. Und ich finde es eigentlich schade, dass es so schwer geworden ist. Ich sehe das auch in meiner Branche, wo ich viele Jahre auch im Vorstand war. Es werden immer weniger Firmen. Ausländische Firmen haben schon gar keine Lust mehr, nach Deutschland zu kommen. Und ich finde es schade, dass man gerade den mittelständigen Unternehmen die Freude am Produzieren in Deutschland nimmt. Ein ganzer Teil dieser Marken, die ich übernommen habe, und alten Firmen, sind Unternehmer, die aufgegeben haben, weil sie auch sagen, in Deutschland finden wir nicht mehr die Resonanz dafür. Und das finde ich eine total bedauerliche Entwicklung, dass die internationalen Konzerne, die immer anders ihre Steuern zahlen, dass es auf die zuläuft und die braven, manchmal muss ich sagen, dummen, wie wir, die in Deutschland noch brav ihre Steuern zahlen, dass man sich am Ende gar nicht darum bemüht, dass es denen besser geht, dass sie am Leben bleiben, dass sie Bedingungen haben, in die nächsten Generationen zu kommen. Und ich muss auch ganz offen sagen, auch in der neuen Regierung merke ich da noch keine Veränderungen. Das heißt also, nach wie vor ist Deutschland ein schwieriger Standort, wie wir sagen. Aber wir sind die deutsche Herkunft mit Aachen, Nürnberg und Dresden. Wir kämpfen darum, weiter in Deutschland zu bleiben. Aber ich wundere mich nicht, dass viele doch langsam ihre Freude verlieren, hier weiterzuarbeiten.
Ja, ich glaube, da sprechen Sie vielen Unternehmern aus der Seele. Also selbst unsere Steuerberaterbranche ist auch so. Also Steuerkanzleien waren eigentlich über Jahrzehnte wie Gold. Also die waren immer gleich viel wert. Aber auch bei uns in der Branche fehlen die Nachfolger. Aber viele jungen Kollegen sagen, ja, warum soll ich auch in die Selbstständigkeit gehen? Ich verdiene als Angestellter ja vielleicht sogar mehr, ohne Risiko. Das ist ein echtes
Genau so ist es. Und wenn man jetzt auch noch sagt, jetzt wollen wir das Erbschaftssteuer noch erschweren und denen das auch noch, die Nächsten werden sagen, da haben wir schon gar keine Lust mehr, hier noch einzusteigen und das weiterzumachen. Also statt Anreize zu geben für Unternehmer, macht mal genau das Gegenteil und nimmt den Leuten im Grunde die Freude an der Arbeit. Und wenn ich auf großen internationalen Treffen bin von Firmen aus der ganzen Welt, die sagen immer, nach Europa noch neue Standorte zu eröffnen, das muss ich mir schon gut überlegen. Aber in Deutschland, das wäre das Letzte, wo ich noch hier eine neue Fabrik bauen würde oder mit meinem internationalen Konzern. Und das finde ich schade. Und wir merken ja auch langsam, Arbeitsplätze werden abgebaut. Es gibt mehr und mehr Insolvenzen. Aber ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass diese Message auch beim Bundeskanzler, sage ich mal, schon angekommen ist. Wir leben noch in einer Blase. Und wenn wir dann nachher sozusagen nur noch wenige Betriebe haben und vor allen Dingen auch die Steuereinnahmen nicht mehr haben, die wir brauchen, um diesen Sozialstaat zu finanzieren, dann werden wir uns nochmal alle umschauen.
Positiv gestimmt bin ich ja immer, dass der deutsche Mittelstand schon viel geschafft hat und auch mit vielen Krisen schon fertig geworden ist. Und ich hoffe, dass wir auch diese Krise gut überstehen.
Sie sehen es auch an mir, dass ich sage, unser Job ist es, aus diesen schwierigen Verhältnissen das Beste zu machen. Wir müssen zwar einerseits klar darauf hinweisen, was schlecht ist, aber unsere Aufgabe ist einfach, hier durchzukommen, das Beste daraus zu machen. Wenn wir es schon nicht mehr mit unseren 1200 Jahre Tradition schaffen, wer soll es dann noch schaffen? Aber ich glaube, es wäre doch mal wichtig, zu überlegen, wie man diese negative Entwicklung mal stoppt und den Leuten wieder Sinn und Freude gibt, hier in Deutschland zu arbeiten.
Vielleicht können Sie mir einen Tipp geben. Ich finde das ja Wahnsinn, diese Transformation von 70 Mitarbeitern auf über 4000. Also ich selber bin von mit einer Mitarbeiterin gestartet, habe jetzt 120 und man merkt, man kommt immer wieder so an Stufen, wo man Sachen falsch macht, weil das Unternehmen einfach größer wird, man anders führen muss. Was wäre denn so für Unternehmer in meiner Größenordnung jetzt wichtig, wenn man weiter wachsen möchte, wie man sich aufstellt?
Ja, Sie müssen natürlich jetzt die aktuellen Umweltentwicklungen genau beobachten und sich darauf einstellen, so wie ich damals feststellen musste, dass 100% unserer Kunden, nämlich der Fachhandel, es schwer haben werden und dass neue Kunden wie Lebensmittelhandel und so weiter angesprochen werden müssen und wir das auch gemacht haben. Wir müssen sehen, was sich jetzt im Umfeld darstellt. Sie müssen genau beobachten, was jetzt zum Beispiel KI für Einflüsse haben wird in Zukunft. Welche Steuerberater werden noch gebraucht? Was kann ich mir als über künstliche Intelligenz, als potenzieller Kunde selber reinholen? Das gilt auch für Rechtsanwälte und so weiter, wo ich mir schon tolle Verträge sozusagen von KI schreiben lassen kann. Ich muss sie nur richtig füttern. Das ist eben der entscheidende Punkt noch. Aber was ich nur an diesen kleinen Beispielen sagen will, die Umwelt verändert sich so dynamisch. Ja, das sehen wir auch. Ich bin sozusagen mit Red Bull so ein bisschen der Erfinder des Content-Marketings gewesen. Wir haben immer nur Geschichten erzählt. Wir haben nie Endverbraucherwerbung betrieben, was eigentlich ausschließt, dass man Markenartikel ist. Und trotzdem sind wir vielfach zum Superbrand gewählt worden und so weiter und sind trotzdem Markenartikel. Und wenn ich jetzt sehe, wie sich das weiterentwickelt, dann muss ich sagen, mein Content-Marketing der letzten Jahrzehnte ist nicht mehr so interessant. Jetzt muss ich mehr in Social Media und in Social Media vielleicht wieder von Instagram in andere Kanäle wieder weitergehen und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir leben gerade jetzt wieder in einer hyperdynamischen Umwelt und man muss jetzt genau analysieren, das war ja Ihre konkrete Frage, was gibt es da für Einflüsse auf Ihr Feld und wo gibt es da die Wachstumssequenzen und wie muss ich ausgerüstet sein, dass ich zu denen gehöre, die wachsen und nicht zu denen, die jetzt durch die technische Entwicklung sozusagen ins Hintertreffen geraten. Das muss ich analysieren und dann muss ich versuchen, mich genau da aufzustellen, wo ich die Zukunft sehe, um eben auch wieder weiter wachsen zu können.
Sie sind ja Unternehmer und haben damit ja schon genug zu tun. Sie haben aber auch noch viele andere Tätigkeiten, die Sie ausführen, zum Beispiel Honorarkonsul. Möchten Sie darüber ein bisschen erzählen? Wie wirft man das? Wie kommt man dahin? Wie ist Ihnen das gelungen?
Ja, bei mir macht das in dem Fall besonderen Sinn. Ich nehme an, das kann immer Sinn machen. Aber bei mir macht es besonderen Sinn, wenn man 25.000 Tonnen Schokolade verarbeitet. Das ist unser wichtigster und teuerster Rohstoff. Und dann ist der Anbau der Kakaobohne sicherlich schon von Bedeutung. Und das größte Kakaoanbauland der Welt, 60% der Welternte kommt aus der Elfenbeinküste. Und dann ist es natürlich gut, einen direkten Kontakt zum Land zu haben. Bei mir war es jetzt so, dass ich mich nicht darum beworben habe und auch bis heute nicht in der Lage bin, normalen Konsularverkehr mit Visa und so weiter auszufüllen, sondern in meinem Fall war es so, dass ich angesprochen wurde, auch von dem über den Staatspräsidenten in der Frage, haben Sie Lust, uns zu vertreten, weil man auch ein bisschen davon ausgeht, dass von dem großen Netzwerk, was die Firma Lambert sich über die Jahre erobert hat, vielleicht auch ein positiver Impact auf die Elfenbeinküste gehen könnte. Ich habe selbst 12 Jahre mit Clinton in der Clinton-Initiative gearbeitet und da haben wir ein großes internationales Netzwerk bedient. Ich bin da 12 Jahre immer eine Woche nach New York. Und wir haben dann Commitments gemacht, da waren dann die großen Unternehmer, Gates und Buffett, und da waren 50 Staatschefs und die großen Schauspieler, die eine Foundation haben, die großen Sportler, die eine Foundation haben. Also wir haben uns über viele Jahre ein Netzwerk aufgebaut. Wir haben auch Elton John Hits Foundation unterstützt oder in Cannes bei den Filmfestspielen die Amphagala über 30 Jahre. Wir haben ein großes Netzwerk aufgebaut und das hilft in vielen Fällen auch, wenn man international aktiv sein will. Wir verkaufen, was ich ja noch gar nicht gesagt habe, unsere Produkte auch in viele Teile der Welt, auch nach Amerika. Wir sind in einigen großen Ketten in Amerika, Walmart, Costco und so weiter. Wir sind ja auch mit unseren Produkten vertreten. Das heißt also, wir sind auch breit aufgestellt. Deshalb hilft es mir auch, dann in Amerika unterwegs zu sein, wenn dann zu solchen großen Treffen, wo dann früher Clinton einlud oder andere, dann eben auch die großen Repräsentanten von Unternehmen in Amerika sind. Also ich bin darauf angesprochen worden wegen des Netzwerkes und das hilft uns und das stelle ich gerne auch dann der Elfenbeinküste zur Verfügung, zumal wir umgekehrt ja auch sehr viele Produkte wie Kakao aus der Elfenbeinküste beziehen.
Jetzt haben Sie ja sehr viel Erfahrung und schon sehr viele Erfolge feiern dürfen. Haben Sie denn einen Tipp für junge Unternehmer?
Ich glaube, allgemeine Tipps sind immer schwer. Man muss immer schauen, wo bin ich, wo ist mein Standort, wo will ich hin, was sind meine Schwerpunkte. Es ist immer gut, wenn man versucht, einen USP zu entwickeln. Das heißt, wie kann ich als junger Unternehmer auf mich was Besonderes lenken? So war es bei uns, Sie deuten das am Anfang mal an. Wenn ich in Köln auf der Süßwarenmesse bin, dann gibt es 1600 Hersteller aus der ganzen Welt, die in vielen Messehallen ihre Produkte vorstellen. Und dann muss man sich überlegen, wie kann ich es schaffen, dass auch über mein Unternehmen gesprochen wird. Und so sind wir auf die Idee gekommen, auch nachdem ich vom Deutschen Fachverlag als Firma Lamberts den goldenen Zuckerhut bekommen hatte, sowas wie die hat nichts mit Süßwaren zu tun, sondern ist eine Auszeichnung für aktive Unternehmen im Lebensmittelhandel, das kann Food oder Non-Food sein. Da wird jedes Jahr ein Unternehmen ausgezeichnet, Fachverlag, da gehört auch Textilwirtschaft und Horizont und so weiter zu. Dann habe ich mir gedacht, zur nächsten Süßwarenmesse machst du dann eine Zuckerhutparty an einem Montagabend und lädst dazu eben die Leute ein, die dir dazu verholfen haben, nämlich die Einkäufer des Lebens- oder Süßwarenhandels, die auch zur Süßwarenmesse kommen und feierst das mit denen und nutzt das als Zelebration für Schokolade, also zu zeigen, was man mit Süßen und Schokolade alles machen kann. Und ich hoffe, dass wir im nächsten 2. Februar in Köln uns zum 25. Mal unsere Nacht der Schokolade feiern können. Das heißt, wir haben damals überlegt, wie kann man Schokolade inszenieren und wir waren die Ersten, dann die Kleider aus Schokolade machten, Topmodels liefen in diesen Produkten und wir haben gezeigt, was man mit Schokolade alles machen kann, haben das über Jahre entwickelt und haben dabei einen USP entwickelt, das heißt, das, was wir machen, es gibt tausende Partys auf der Welt, aber sowas wie wir das machen, gibt's nicht, auch mit dem Netzwerk, dass wir dann eben auch weltbekannte Sportler, Oscar-Preisträger, Händler, Politiker, Hersteller alle zusammenbringen und sozusagen das Fest der Schokolade feiern. Und das hat sich über die Jahre so entwickelt, dass wir dadurch auch immer eine große, große Resonanz auch zur Süßwarenmesse bekommen und wir dann auch oft eben Diskussionsfeld für Spekulation und für Schokolade und so weiter sind. Was ich damit sagen will, ist, wenn man irgendwas hat und macht was besonders gut, dann muss man auch was investieren, indem man eben sich überlegt, wie mache ich einen schönen Abend, wie stelle ich Schokolade schön da, wie stelle ich Gebäck schön da. Aber und so kann jeder in seinem Bereich, Red Bull ist damals bekannt geworden, indem sie außergewöhnliche Dinge, die haben auch keine Werbung am Anfang gemacht, die haben außergewöhnliche Dinge gemacht, die es sonst nicht gibt und über die dann berichtet wurde. Das heißt also, man muss immer schauen, was kann ich, was unterscheidet mich von den anderen? Und dann die Frage, wie kann ich das bekannt machen, dass man auch merkt, dass ich das bin und dass ich auch da etwas habe, was irgendwie Unverwechselbarkeit ist. Das heißt also, um die Frage kurz zu beantworten, entwickel irgendwie ein USP, was dich oder jetzt gerade dein Steuerberaterbüro oder dein kleines Unternehmen so besonders macht, dass andere kommen und sagen, meine Güte, das ist ja wirklich was Besonderes. Und das ist eigentlich eine Zielsetzung, die für alles gilt, weil das, wenn ich mal schaue in ein Regal vom Lebensmittelhandel, da sind vielleicht 220 Plätze frei für Süßwaren Und da können Sie sich vorstellen, bei 1600 Ausstellern und noch viel mehr Unternehmen in der Welt, wie schaffe ich es, in die Regale zu kommen? Und dafür muss ich eben etwas Besonderes haben. Das hilft uns heute mit Herkunft, Nürnberg, Aachen, Dresden, mit Tradition, aber auch mit modernen, neueren Produkten und so weiter. Also ich muss immer an mir arbeiten, nie zufrieden sein mit dem, was ich habe. Aber ich muss immer schauen, dass ich etwas habe, was andere vielleicht nicht haben, selbst wenn ich ähnliche Produktgruppen herstelle.
Herr Bühlbecker, ich finde, Sie sind ein super Vorbild für junge Unternehmer. Ich hoffe, ich werde einigermaßen auch so erfolgreich wie Sie, wobei das sehr schwer wird, in einen großen Fußstapfen zu treten. Aber vielleicht schaffe ich es ja zumindest mit meinem eigenen Unternehmen auch etwas in die Richtung zu kommen.
Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Glück, aber ich glaube, Sie haben schon viel Glück und Erfolg gehabt, sonst wären Sie nicht da, wo Sie heute sind. Ich finde, Understatement ist auch wichtig. Man muss auch aufpassen, dass man das, was man macht, auch bescheiden darstellt. Ja, dass man zwar darauf hinweist, was man macht, aber man muss immer wissen, am Ende des Tages, von wem man abhängig ist. Und ich sage immer, wir sind abhängig vom Endverbraucher, wenn der die Produkte nicht kauft. Und wir sind auch abhängig vom Handel, das sage ich auch. Ohne den Handel kommen wir nicht an die Endverbraucher. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man eng und kooperativ mit dem Handel zusammenarbeitet, ihn wirklich für diese große logistische Leistung auch wertschätzt. Und ich muss sogar im Nachhinein sagen, die meisten guten Ideen haben wir bekommen in intensivem Dialog mit dem Handel. Denn der Handel, der hat ja den Endverbraucher in seinem Laden. Und wer soll es besser wissen als er? Vielleicht noch der Verbraucher selber. Und das ist manchmal nicht so schwierig. Also ich glaube, wir sind da jetzt nur durch Zufall drauf gekommen. Aber ich glaube, Bescheidenheit ist bei allem, was man macht, besonders wichtig. Und dass man zuhört. Manche hören sich gerne selber reden. Gut, beim Podcast muss ich nochmal die Hauptrolle übernehmen. Aber ansonsten höre ich eigentlich lieber zu, weil das, was ich erzähle, das weiß ich schon. Das, was mir der andere erzählt, das kann ich aber vielleicht lernen und mitnehmen und mir überlegen, ob ich davon was für mich verwenden kann. In dem Sinne ist vielleicht unser Podcast für andere von Interesse. Und das ist vielleicht auch der Sinn der Sache.
Herr Dr. Bühlbecker, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben für unsere Zuhörer und dass Sie dabei waren.
Es war mir auch eine große Freude. Vielen Dank. Alles Gute auch für alle weiteren Unternehmungen, auch für diejenigen, die jetzt hier zuhören.
Das war Chefgespräche mit Dr. Daniel Kubica. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform. Sie hilft dabei, dass der Podcast noch mehr Menschen erreicht. Chefgespräche ist eine Produktion der Kontax Steuerberatungsgesellschaft. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.